Also er ist 1844 in Naumburg geboren, ist dort auch groß geworden, in der Landesschule Pforta, Schulpforte, zur Schule gegangen, wie auch zum Beispiel der Philosoph Fichte und viele andere. Er hat allerdings später kein gutes Wort mehr über Naumburg und dieses Gebiet übrig gehabt. Also er wollte damit nichts zu tun haben, hat sich dann auch vor allen Dingen mit seiner Schwester, die ja sehr berüchtigt ist, die Elisabeth Förster Nietzsche, überworfen. Später allerdings, als er dann 1890 geistig zusammengebrochen ist, wurde er aus Turin in dieses Gebiet nach Naumburg wieder zurückgeholt. Das kann man sich heute auch in Naumburg im Nietzsche-Archiv anschauen. Das Zimmerchen, in dem er dann hausen musste, ist erhalten. Dort saß er dann und wurde dann von seiner Schwester auch Gästen, Besuchern vorgeführt.
Können Sie was zu Nietzsches Geisteskrankheit sagen, ob sich das auf seine Philosophie ausgewirkt hat?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr umstritten. Es gibt viele Nietzsche-Kritiker, gab es immer viele Nietzsche-Kritiker, die das behauptet haben. Er hat nach seinem geistigen Zusammenbruch, hatte ja Neuroluis, also Syphilis, mit einem Verlauf, der über das Gehirn, über Gehirnzersetzung lief. Er hat also auch danach noch publiziert, noch geschrieben, nicht mehr publiziert, aber geschrieben. Diesen Sachen, die er da geschrieben hat, Briefen, sieht man das und hört man das auch an. Also da hat er sich selber als den wechselweise als Dionysos oder als den Gekreuzigten bezeichnet, hat Briefe geschrieben, in denen er sich für Gott erklärt hat, auch an berühmte Kollegen, an Philosophen, an Komponisten hat er solche Zettelchen geschrieben. Ob man hingegen vor 1890 seinen Schriften selber das ansehen kann, das, wie gesagt, ist umstritten. Also man kann das vielleicht über die letzten Werke sagen, Cohomo oder die Götzendämmerung, da gibt es schon Passagen, in denen man am Geisteszustand Nietzsches zweifeln kann. Aber so weit, dass man dem gesamten Werk Nietzsches das ansehen könnte, würde ich persönlich nicht gehen. Das halte ich für Unsinn.
Sie haben gerade das Wort Dionysos angesprochen. Können Sie den Zuhörern dazu etwas Näheres sagen?
Also Dionysos war ja der Gott des Weines, unter anderem der Gott des Weines. Es gab im antiken Griechenland Orgienfeste, die sich um den Dionysos-Kult geschlungen haben. Und für Nietzsche wurde dieser Gott Dionysos schon in seiner allerersten philosophischen Schrift, der Geburt der Tragödie, wichtig. Dort hat er zwei Kunstprinzipien unterschieden, das dionysische und das apollinische Prinzip. Und er hat vor allen Dingen versucht, an den Dionysos Kult seine spezielle Form des Pessimismus zu binden. Er hat schon in seiner ersten philosophischen Schrift von ihm sogenannten heroischen Pessimismus gesprochen. Er war ja, das weiß man heute vielleicht gar nicht mehr so sehr, ein ganz strammer Schopenhauer-Schüler. Schopenhauer war der Hauptbezugspunkt für ihn. Und schon von Anfang an, nicht erst später, schon von Anfang an war immer seine Intention, sich auch von Schopenhauer abzusetzen. Und nun steht Schopenhauer natürlich für eine strikte Form des Pessimismus. Und über den Dionysos-Kult und über natürlich noch vieles andere versuchte er dann eben mit seinem heroischen Pessimismus, sich von diesem Pessimismus abzusetzen. Später ist dann so eine durch und durch lebensbejahende Philosophie daraus geworden.
Ja, was können Sie persönlich mit Nietzsche verbinden, beziehungsweise was können Sie abgewinnen?
Ich komme ja nun aus der akademischen Philosophie und allgemein muss man wohl sagen, das gilt besonders für Deutschland, in Frankreich sieht das etwas anders aus, ist Nietzsche eigentlich in Verruf. Viele akademische Philosophen halten Nietzsche für keinen Philosophen. Man nimmt dann gerne seinen eigenen Ausdruck und sagt, er sei ein Dichterphilosoph. Außerhalb der akademischen Philosophie sieht das ganz anders aus. Nietzsche ist sicherlich einer der für am wichtigsten gehaltenen Philosophen überhaupt. Und man muss eben auch sagen, dass er einen enormen Einfluss auf insbesondere die Kunst gehabt hat. Und zwar nicht nur auf die Literatur, sondern auch auf die bildende Kunst. Wenn man da die Schriftsteller, die Maler, die Bildhauer aufzählen wollte, die sich auf ihn berufen haben, würden wir hier wirklich bis zur Mitternacht sitzen. Also ob das nun Thomas Mann ist, Robert Musil, ob das Rodin ist oder wer auch immer. Sehr, sehr viele haben sich auf Nietzsche berufen. Also das ist ein ganz interessantes und verblüffendes Missverhältnis. Also auf der einen Seite die sehr kritische Haltung innerhalb der akademischen Philosophie und auf der anderen Seite die, man muss ja nicht sagen, die durch und durch positive, aber die sehr einflussreiche Position, die Nietzsche im allgemeinen kulturellen Bewusstsein in diesem Land, in europäischen Ländern hat und auch wahrscheinlich haben wird, weiterhin haben wird.
Ja, jetzt stellt sich für mich die Frage, wieso hat er in der Kunst so großes Ansehen gehabt, beziehungsweise in der Literatur? Was hat ihn so besonders gemacht, beziehungsweise was macht ihn heute noch so besonders?
Viele Philosophen, das gilt heute, das galt aber auch schon damals, können schlichtweg nicht schreiben. Jedenfalls nicht gut schreiben. Nietzsche ragt unter seinen Kollegen, unter den Philosophen heraus als Stilist. An die Seite Nietzsches in dieser Hinsicht kann man eigentlich nur noch Schopenhauer stellen, von dem er sicherlich auch in der Hinsicht sehr viel gelernt hat. Er ist ein rhetorisches Genie. Man könnte jetzt böse sagen mit Arno Schmidt, der hat das einmal so formuliert, ja, Nietzsche, ein großer Rhetor, aber ein mediokrer Geist. Und daraus erklärt sich, denke ich, ein Gutteil des großen Einflusses. Er konnte sehr, sehr überredend schreiben, vielleicht auch überzeugend schreiben und gerade Interessenten, die nicht vom Fache waren, also die nicht selber auf philosophische Argumentationen getrimmt waren, sind sehr auf ihn angesprungen. Und hinzu kommt natürlich auch, worüber er geschrieben hat, was er für Positionen vertreten hat. Also es sind Positionen, die man so gemeinhin zur Lebensphilosophie zählt. Er hat versucht, eine Philosophie zu formulieren, die ganz nahe am Leben ist, die Einfluss nimmt auf das alltägliche Leben jedes Menschen. Und daraus erklärt sich sicher auch ein guter Teil des großen Einflusses. Natürlich, das ist ja kein Geheimnis, ist er auch außerhalb der Philosophie sehr, sehr umstritten und hat auch da Positionen eingenommen. Also Stichwort wäre der Übermensch, die gemeinhin nicht mehr akzeptabel für akzeptabel gehalten werden. Er ist natürlich dann auch, das darf man ja auch nicht vergessen, in Verruf geraten, weil sich Adolf Hitler und auch andere Nationalsozialisten, man muss sagen, unberechtigterweise auf Nietzsche berufen haben, auch seinen Stil zu imitieren versucht haben. Wenn man Mein Kampf da mal reinschaut, muss man feststellen, dass in der gesamten Rhetorik Hitler sehr, sehr viel von Nietzsche gelernt hat. Auf der anderen Seite, kleines Detail, kleine Anekdote. Es soll so gewesen sein, dass Adolf Hitler, der ja im Ersten Weltkrieg gewesen ist, während der gesamten 4 Jahre dieses Krieges in seinem Tornister nicht etwa das Gesamtwerk von Friedrich Nietzsche mit sich herumgeschleppt hat, sondern das Gesamtwerk von Arthur Schopenhauer. Mit Arthur Schopenhauer kamen die Nationalsozialisten gar nicht gut klar. Man hat natürlich auch aus dem versucht, einen großen heroischen Deutschen und Vordenker des Nationalsozialismus zu machen. Aber das hat gar nicht funktioniert. Bei Nietzsche konnte man das dadurch erreichen, dass man einfach die unliebsamen, für die Nationalsozialisten unliebsamen Stellen gestrichen hat. Also dass Nietzsche hat sich zum Beispiel seitenweise über den Antisemitismus Richard Wagners höhnisch geäußert. Das passte natürlich nicht in die nationalsozialistische Ideologie, aber diese Passagen konnte man ja schlicht streichen und man hatte dann einen auf Linie gebürsteten Friedrich Nietzsche zur Verfügung. Das funktionierte bei Schopenhauer nicht und ob nun Hitler selber Schopenhauers Werke durch die Gegend geschleppt hat oder nicht, das spielte dann auch keine große Rolle mehr.
Also man sieht, Nietzsches Leben wurde wirklich hier und dort gesehen und befürwortet. Zum Schluss wollen Sie vielleicht nochmal sagen, was Sie wichtig finden an Nietzsche, wo vielleicht auch gerade was die heutige Zeit angeht, woran jeder mal denken sollte oder welches Buch man gelesen haben sollte, um jetzt zu einem würdigen Ende zu kommen.
Ja, also Friedrich Nietzsche, ich würde sagen, also die fröhliche Wissenschaft, das ist wohl das Buch, in das jeder mal hineingeschaut haben sollte. Und lernen kann man von ihm sicherlich etwas in Richtung Psychologie. War ein brillanter Analytiker der menschlichen Psyche und natürlich auch, was die Kulturtheorie anbelangt. Und innerhalb der akademischen Philosophie kann man sehr viel von ihm sicherlich im Bereich der Moralphilosophie lernen. Und das zumindest versucht man auch immer wieder.